Bei unserem Thema heute geht es um unsere Kinder und die Schöpfung Gottes. Dabei geht es darum, wie verhelfen wir unseren Kindern, dass sie mit all ihren Sinnen die ganze Herrlichkeit der Natur erleben. Denn wenn wir Schöpfung bewahren sollen, dann müssen wir das, was wir bewahren sollen, auch kennen. Nur was ich kenne, wo ich eine Beziehung zu habe, was ich liebe und schätze, das kann ich auch bewahren. Der Mensch lebt heute weitgehend naturfremd. Daher hat er auch keine Empfindungen mehr für die Natur. Er führt einen unnatürlichen, ungesunden Lebensstil. Der Mensch selber ist aber ein Stück Natur. Und nur in der Natur kann er sich wirklich natürlich entwickeln. Er lebt von der Natur und gehört in die Natur. Viele Menschen spüren heute, wie weit sie von der Natur sich entfernt haben. Sie fordern oft wieder ein sogenanntes Zurück in die Natur. Sie leben aber so naturfremd, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich suchen. Und sie suchen dann mehr so einen mystischen Bereich der Natur, so eine Art Philosophie. Ihre Medizin soll dann eine Naturmedizin sein. In Wirklichkeit ist es oft nur Schein und Täuschung. Ihr Leben stellen sie sich so in einer beseelten Harmonie der Natur vor, ohne wirklich die Wunder und Schönheiten der Natur dabei zu erleben. Wo die Schöpfung aber das Wesen des Menschen prägt, da sind Mensch und Schöpfung weitgehend in echter Harmonie und in einer echten natürlichen Ordnung. Da gibt es auch weniger Probleme mit dem Umweltschutz. Man kann das beobachten bei Völkern, die noch so ganz in der Natur leben, fern aller Zivilisation, zum Beispiel gewisse Indianerstämme oder auch Stämme Afrikas, die noch sehr naturverbunden sind. Sie erleben noch so ein Stück Natur und leben auch weitgehend noch mit der Natur in Harmonie, ohne dass sie große Umweltprobleme haben. Je weiter der Mensch sich aber von der Schöpfung, von der Natur entfernt, je größer ist auch die Zerstörung der Umwelt. Da fehlt einfach der Bezug zur Schöpfung. Man lebt oft, und das macht auch unseren Kindern die Situation nicht gerade einfach, in großen Städten. Ihre Spielplätze sind oft technische Geräte, sie sind gepflasterte Böden und Straßen, ohne einen direkten Bezug zur Natur. Und so wundert es gar nicht, dass der Mensch die Sprache der Natur bald nicht mehr verstehen kann, dass er nichts mehr lernen kann aus der Schöpfung Gottes. Außerdem verliert er ganz praktisch den Bezug zur Natur, was dann wieder Nachteile für seine Ernährung, für seine Gesundheit, für seinen ganz natürlichen Lebensstil bedeutet. Und man hat auch dann verlernt, gewisse Ordnungen und Satzungen, gewisse Naturgesetzmäßigkeiten einfach zu kennen und zu beachten. Aber in der Bibel heißt es, meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun, meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Durch sie wird der Mensch, wenn er sie beachtet, leben. Hier ist uns manches verloren gegangen, und deshalb haben wir oft so viele Probleme mit den alltäglichen äußeren Fragen unseres Lebens, unserer Gesundheit, unserer Ernährung und so weiter. Dem Schöpfer begegnen, einen gesunden, schöpfungsgemäßen Lebensstil führen und die göttlichen Ordnungen beachten, das schafft aber echte Persönlichkeiten, die leichter mit den Problemen des alltäglichen Lebens fertig werden. Wer der Natur entfremdet lebt, der kann auch nicht mehr staunen über die Wunder der Natur. Staunen aber ist lebenswichtig für den jungen Menschen auch. Es öffnet ganz neue Dimensionen. Staunen macht uns den Schöpfer groß, und wir werden ehrfürchtig. Und gerade das ist das, was auch das Buch des Schöpfers, die Bibel, lehrt. Wir sollen ehrfurchtsvoll staunen vor der Größe Gottes, vor seiner Allmacht, vor seiner unendlichen Fülle der Schöpfung. Und das reflektiert in unser Inneres zurück. Es macht uns klein, bescheiden und demütig. Und aus diesem Staunen heraus kommen wir dann in die Anbetung, in die Verherrlichung Gottes. Und darum geht es, dass wir erkennen, dass nicht wir der Mittelpunkt sind, sondern dass Gott alles in allem sei. Je mehr ich staune und anbete, je größer wird mir ganz persönlich auch mein Gott. Und je größer mein Gott mir geworden ist, je mehr ich von seiner Allmacht überzeugt bin, je leichter fällt es mir, mein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Und ein so großer Gott, der alles so wunderbar geschaffen hat und in seinen Händen hält, dieser große Gott wird auch mit meinen kleinen Problemchen spielend fertig, obwohl die Probleme oft wie Berge vor mir stehen. Aber dieses Vertrauen, das wächst dann eben beim Erleben der Größe Gottes in seinen Werken. Und das macht froh, das gibt Freude, das gibt Lebensmut. Und dass wir heute in unserer Gesellschaft so viel psychisch Kranke, so viel Depressive, so viel Versager oder bei uns sagt man auch schon mal das Wort Hampelmänner haben oder auch so viel Alkoholiker, Drogenabhängige oder einfach Menschen, die mit der Bewältigung ihres Lebens nicht mehr fertig werden, das sind doch vielfach die Folgen aus einer technisierten, naturfremden und gottlosen Gesellschaft. Wir Menschen, wir sind die Krönung der Schöpfung. Wir können auf Dauer nicht herausgelöst aus dieser Schöpfung leben. Als Teil der Schöpfung gehören wir in die Schöpfung und nur so können wir uns schöpfungsgemäß, das heißt natürlich, entfalten und das bedeutet wieder echte Gesundheit, das bedeutet Harmonie von Leib und Seele. Und nur wer in echter Harmonie mit dem Schöpfer und mit seinen Werken lebt, wird sich echt wohlfühlen und echte, tiefe Lebensfreude genießen. Aber zu diesen Werken in Gottes Schöpfung gehört auch das große Werk von Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns gestorben ist. Und wir brauchen die Begegnung mit beidem. Und das brauchen auch unsere Kinder. Und wem es gelingt, unsere Kinder auch auf dieses große Werk unseres Schöpfers dort auf Golgatha hinzuweisen, ich glaube, der hat seinen Kindern wirklich das Richtige beigebracht. Denn in der Schöpfung begegnen wir der unendlichen Größe und Allmacht unseres Gottes. Aber auf Golgatha, da begegnen wir der unendlichen Liebe und Gnade unseres Gottes. Und der Mensch braucht beides. Er ist nicht nur Leib, er hat auch eine Seele und echte Harmonie haben wir nur, wenn wir beides recht begriffen haben und mit beidem in unserem Leben etwas anzufangen wissen. Freude an der Schöpfung und Freude an diesem Herrn der Schöpfung, von dem es heißt, dass er der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt und der Höhepunkt seiner Schöpfung ist, das führt dann zur wahren, tiefen Lebensfreude, die auch in schweren Tagen durchhält, die belastbar ist, die Gott verherrlicht und die dahin führt, dass wirklich Gott alles in allem ist. Und solche echte Lebensfreude bewahrt uns vor Depressionen. Wir werden uns nicht mehr selbst verachten und verneinen müssen, was ja heute bei vielen zum Problem geworden ist. Wir brauchen dann nicht mehr unter Minderwertigkeitskomplexen zu leiden. Ganz anders aber bei Kindern, die immer vor dem Fernseher hängen oder sich mit Computerspielen und Flipperkästen beschäftigen. Sie werden nicht nur nervös und unruhig, sondern oft auch stumpf, gewalttätig, innerlich leer, nicht mehr kreativ. Es ist eine Rückwärtsentwicklung, um nicht zu sagen, solche Kinder neigen, dass sie innerlich verblöden. Nun gibt es aber Eltern, die sagen, ja, gerade Computerspiele, das ist ja heute modern und sie müssen ja lernen, damit umzugehen. Das fördert unwahrscheinlich die Intelligenz der Kinder. Aber ich persönlich glaube, das ist eine Lüge. Vielmehr werden doch Augen und Nerven der Kinder geschädigt, je früher sie damit anfangen. Ja, diese Dinge bringen auch nicht einmal die körperliche Bewegung, die ein Kind unbedingt haben muss. Der natürliche Spiel- und Bewegungstrieb, was ja auch zur Erfahrung des Lebens gehört, kann sich gar nicht entwickeln. Es wird doch mehr und mehr unterdrückt. Und solchen Kindern, denen fehlt oft Ausdauer und Eigeninitiative. Ich selber habe 4 Kinder und sie haben als Kinder nie sich mit Computern oder ähnlichen Intelligenzspielen dieser technisierten Welt beschäftigt, sondern ich habe immer versucht, sie an die herrliche Schöpfung Gottes heranzuführen. Aber sie alle haben dann später in ihrem Beruf, in ihrem Studium selbstverständlich ihren Computer und sie haben überhaupt keine Probleme damit fertig zu werden. Im Gegenteil, es sind Spezialisten auch auf diesem Gebiet geworden. Bei uns in Deutschland gibt es eine Statistik, da können wir lesen, dass Kinder bis zum 15. Lebensjahr im Durchschnitt 18.000 Stunden vor dem Fernseher verbringen, während sie nur 12.000 Stunden bis dahin in der Schule verbracht haben. 97% aller Familien haben bei uns einen Fernseher, 27% sogar einen zweiten extra für die Kinder. Und weiter sagt diese Statistik, dass Kinder zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr täglich etwa 43 Minuten Fernsehen oder Video schauen. Bei den 8- bis 13-jährigen Kindern sind das täglich rund 71 Minuten, also mehr als eine ganze Stunde. Und abends nach 20 Uhr sitzt bei uns in Deutschland noch jedes 10. Kind zwischen 3 und 13 Jahren vor dem Fernseher. Ab 21 Uhr jedes 20. Kind zwischen 3 und 13 Jahren. Ab 22 Uhr ist immerhin noch jedes 3. Kind zwischen 13 und 14 Jahren vor dem Fernsehapparat. Nun, wir wissen ja, was gerade zu dieser Zeit dort im Fernsehen abläuft. An Kriminalität, an Pornografie. Eine absolute Reizüberflutung für diese Kinder. Wir dürfen uns dann nicht wundern, wenn die Sexualentwicklung, ich meine diese körperliche Entwicklung, dann der seelischen und übrigen körperlichen Entwicklung vorauseilt. Das führt beim jungen Menschen zu unwahrscheinlichen inneren Spannungen, die er oft gar nicht mehr aushalten kann. Und dann höre ich immer wieder Eltern, und das erschüttert mich so, die sagen, ja, mein Kind soll ruhig die Sexspiele dort am Fernsehen der Erwachsenen mit anschauen, damit es ganz natürlich all diese Dinge miterlebt. Nun, ich glaube, das ist ein ganz großer Selbstbetrug. Man fordert die Kinder mit den Problemen der Erwachsenen fertig zu werden, was noch gar nicht ihre Welt ist. Man führt sie dadurch in innerliche Spannungen hinein, die sie gar nicht haben möchten, nein, die ihnen sogar viel große Not bereiten. Hören Sie mal, was Gottes Wort dazu sagt. Im Hohelied finden wir, ich glaube, 3-mal die Stelle. Da heißt es, weckt nicht auf, stört nicht auf die Liebe, bis es ihr selber gefällt. Also jeder Mensch hat eine ganz natürliche Entwicklung. Das sehen wir auch bei jeder Blume. Eine Blume öffnet sich dann ganz natürlich, wenn die äußeren Voraussetzungen stimmen. Das heißt, wenn sie genügend Reife dafür hat, wenn das Wetter und die ganze Atmosphäre stimmen, öffnet sie sich. Und dann ist sie bereit, auch zur Befruchtung. Dann sind Pollen und Nektar da, die Insekten anlocken. Das ist natürlich. Und so ist es auch bei Menschen. Die Liebe, die wird aufwachen, wenn Körper, Geist und Seele in der richtigen Entwicklung stehen. Das ist natürlich, das ist harmonisch. Wenn ich aber die Kinder mit solch einer pornografischen Reizüberflutung ständig belaste, dann wird eben manches hier früher geweckt, was aber unsere Kinder wirklich nur in große Probleme hineinführt. Nun, die Bilder beim Fernsehen, das ist ja auch das Gefährliche an ihnen, die sprechen ja mehr das Gefühl an und weniger den Verstand. Daher lassen sich auch durch Fernsehen Kinder so leicht manipulieren. Auch Videofilme, das sind geheime Miterzieher. was oft eine größere Bedeutung hat, als wir ahnen und glauben. Eine unrealistische Welt wird den Kindern oft vor Augen geführt. Eine Welt, die ganz anders ist als die Natürlichkeit der Schöpfung Gottes. Das viele sehen, kann oft gedanklich gar nicht verarbeitet werden. Es wird einfach so konsumiert, so ins Unterbewusstsein abgedrängt. Und so sind Depressionen und andere psychische Probleme bereits im jungen Menschen vorprogrammiert. Und unser späteres Handeln, was ja oft vom Unterbewusstsein gesteuert wird, wird dann oft bestimmt von dem, was das Fernsehen so in unserem Unterbewusstsein über viele Jahre oft abgelagert hat. Dabei gehen aber die Kreativität und die Fantasie immer mehr verloren. Eine unrealistische Welt der Erwachsenen nimmt den Kindern auch ihren natürlichen Schon- oder Schamraum, der aber zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit dringend nötig ist. Und wir wundern uns dann, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die mit ihrem Leben und mit sich selbst nichts mehr anfangen können. Man hört dann so die Ausdrücke, ach, ich habe keinen Bock oder null Bock oder alles ist scheiße oder so irgendetwas. Sie sitzen dann herum und wissen mit sich und mit anderen wenig anzufangen und sind oft ganz bedauernswerte arme Naturen. Wir sollten lieber mit unseren Kindern wieder mehr unter dem runden Lampenschirm sitzen, die Familienatmosphäre, die Nestwärme pflegen, anstatt die Kinder allein vor dem viereckigen Fernsehschirm sitzen zu lassen. Schöpfung erleben ist auch weit mehr, ist vielfältiger und erlebnisreicher und fördert die natürliche Entwicklung der Kinder. Denn ich möchte noch einmal betonen, Kinder sind nicht Teil einer technisierten Welt. Da müssen sie zwar oft leben, da werden sie hineingeprägt. Nein, sie sind vielmehr Teil der Schöpfung, Teil der Natur. Und Kinder nehmen auch Schöpfung ganz natürlich mit all ihren fünf Sinnen wahr. Und diese Erlebnisse in der Schöpfung, die prägen unsere Kinder schöpfungsgemäß, das heißt natürlich, das heißt ihre Entwicklung wird sich ganz natürlich ihrem Empfinden, ihrem Wesen nach entfalten. Und das, glaube ich, sollten wir anstreben. Denn die Beschäftigung mit dem Lebendigen in der Natur, die macht für das Leben fähig, das ist eine innere Bereicherung. Ich habe mal bei einem Spaziergang ein spielendes Mädel beobachtet. Es spielte in einer bunten Blumenwiese, so ganz für sich alleine. Ich sah, wie es ganz munter herumhüpfte, es hat gesungen, es hat gespielt, es hat getaumelt und getanzt, es hat gelacht, es hat gestrahlt, es hat einfach die ganze Lebensfreude so von sich gegeben, so ganz allein in einer bunten, blühenden Wiese vor dem Elternhaus. Und dann hat es Blümchen gepflückt, sie in die Luft geschmissen, mit ihrem Röckchen wieder aufgefangen und hatte eine Freude in der Natur. Also es war für mich ein richtiger Genuss, dieses Kind so in der Beschäftigung mit der Natur zu beobachten. Und ich habe gedacht, was hat das Kind es doch gut. Das erlebt wirklich mit allen Sinnen die ganze herrliche Schöpfung der Natur. Die Sonne, die schöne grüne Wiese, die bunten Blumen, die Insekten. Dann lief's mal hierhin, mal dahin. Es hat gesungen, es hat getanzt. Es hat in jeder Weise nach außen hin Freude und Leben und Harmonie ausgestrahlt. Und das ist es genau, worum es geht. Diese Erlebnisse in der Schöpfung, die prägen unsere Kinder. Und das schafft intelligente Persönlichkeiten, die auch mit den Problemen des Lebens leichter fertig werden. Diese Kinder entwickeln ein demütiges Selbstbewusstsein. Das sind Menschen froher Natur. Sie haben Ehrfurcht und Achtung vor dem Leben. Und der Wunsch nach so vielen Ersatzdingen, die junge Menschen heute brauchen, wie zum Beispiel der Drang nach der harten Rockmusik oder manche Jungs, die brauchen unbedingt ein Motorrad, um wie die Irren durch die Gegend zu rasen, oder andere, das sind es die Zigaretten, mit denen sie meinen, sie müssten sich aufwerten, oder auch Alkohol und Drogen. Nun, wir wissen ja, was heute unsere Probleme ist. Das sind eben Leute, die in ihrer Kindheit nicht diese innere Fülle der Schöpfung erlebt haben. Dort gibt es eine Leere, die man dann mit solchen billigen Ersatzgöttern wieder zu füllen sucht. Während doch die, die so ganz in der Schöpfung leben, sie haben etwas Bewährtes, sie sind Persönlichkeiten und sie brauchen sich nicht durch, sagen wir mal, so eine Zigarette im Mund jetzt ihr Selbstwertgefühl zu steigern und dem anderen mitteilen zu müssen, dass sie jetzt auch schon rauchen können und wer sie sind. Nein, es sind einfach Kinder, die diese Probleme nicht haben, weil sie einfach ganz natürlich beeindruckt und erfüllt und aus dem Erleben heraus mit dieser Schöpfung so viel Bereicherung erfahren haben, dass innerlich diese Leere gar nicht erst entsteht. Nun lassen Sie mich noch einige ganz praktische Tipps geben, wie Sie als Eltern, denn das war ja unser Thema, Ihre Kinder an diese Wunder der Schöpfung heranführen können. Einmal sollten Sie als Eltern selber offen sein dafür. Vielen Eltern fehlt ja auch schon dieser Bezug zur Schöpfung. Ich bin oft in Familienfreizeit, wo Eltern und Kinder zusammen sind. Und dann erlebe ich oft, da läuft das Kind beim Spaziergang oder manchmal auch in der Stube und dann entdeckt es voller Begeisterung eine herrlich schöne Spinne. Das Kind ist begeistert und schreit, schau mal, Mami, hier, was für eine schöne Spinne. Und dann kann man es oft erleben, die Mutter, der aller Bezug zur Schöpfung verloren gegangen ist, die schreit auf und sagt, hey, fies! Dieses Tier, schlag sofort tot. Nun, wenn wir so unseren Kindern begegnen, wie sollen sie dann Freude an der Schöpfung erleben? Eltern sollten auch versuchen, dass sie Kenntnisse über Gottes Schöpfung haben. Sie sollten zumindest eine Ameise von einer Blaumeise unterscheiden können oder ein Sperling von einem Sperber. Natürlich, sie brauchen keine Fachexperten zu sein, aber so ein paar Grundkenntnisse, so einen Zugang zur Natur sollten sie sich doch aneignen. Und ich kann mich erinnern, einmal auch war ich mit Eltern und Kindern unterwegs und da flog an einem Wasser so eine herrliche Libelle und sie richtig so ihre Kunststückchen im Flug konnte man beobachten. Die Kinder waren begeistert. Aber Mutti stand wieder ängstlich im Hintergrund und erklärte den Kindern, Vorsicht, die haben einen langen Stachel, wenn die stechen, das tut weh. Nun, ich konnte der Mutti versichern, es gibt keine Libellen bei uns, die stechen können. Den langen Stachel, den sie gesehen hat, das ist eine Legeröhre zum Eierlegen, aber nicht zum Stechen. Nun, wenn wir natürlich Kindern durch Unwissenheit solche falschen Dinge erzählen, dann wird ihnen Natur etwas Gefährliches, etwas Unangenehmes bedeuten. Versuchen wir doch vielmehr, unseren Kindern ganz natürlich die Schönheiten der Natur näher zu bringen. Das wird sie begeistern. Und ich bin auch davon überzeugt, Kinder lassen sich mit Erlebnissen in der Natur von jedem Fernsehfilm locken, denn ihr natürliches Empfinden fühlt sich in der Natur und beim Erleben der Schönheiten der Natur wohler als vor dem Fernsehschirm. Denken Sie an das spielende und dieses so froh jauchzende und singende Kind in der Wiese, von dem ich erzählt habe. Ich habe noch nie solch eine Stimmung eines Kindes vor einem Fernseher gesehen. Die Stimmung ist eher gereizt, eher genervt, aber so richtig vom Herzen singen und tanzen, das können Kinder in der Natur, aber nicht vom Fernsehschirm. Oder machen Sie mit Ihren Kindern den Urlaub in der Natur. Ich meine jetzt nicht, dass sie irgendwo ans Meer fahren und dann 14 Tage in der Sonne sich dort bräunen lassen. Das ist uninteressant für Kinder. Natürlich so ein Meer mit den Wellen und Wogen, mit dem Rauschen des Wassers und auch mit dem Leben im Meer, mit den Muscheln und Pflanzen kann faszinierend für Kinder sein. Noch fantastischer, wenn sie Chance haben, ein Korallenriff zu erleben. Diese ganze bunte Vielfalt der Schöpfung dort, damit können sie Kinder begeistern. Aber bitte nicht 14 Tage wie so im Grill dort in der Sonne liegen und sich bräunen lassen. Das ist kein Naturerlebnis für Kinder und schadet oft ihrer Haut mehr, als es ihrer Gesundheit gut tut. Natur muss auch nicht weit weg in fernen Ländern sein, sondern ich meine Natur unmittelbar in ihrer nächsten Umgebung. Dort können sie wandern oder radeln, dort können sie Kinder zu all diesen kleinen Schönheiten hinführen, die man oft so ohne weiteres gar nicht entdeckt. Man muss sich einfach mal Zeit nehmen, einfach mal in eine Wiese setzen und mal schauen, was man dort alles an Blümchen, an Gräsern und Kräutchen, an Insekten und Faltern entdecken kann. Sie werden sehen, welch eine Fülle dort sich plötzlich einstellt. Ideal für Kinder ist auch ein Urlaub auf dem Bauernhof, immer sehr erlebnisreich, weil da ja Natur zu Hause ist, angefangen bei den Tieren bis hin zu den schönen Feldern und Wiesen. So ein Urlaub muss auch gar nicht teuer sein, er ist umweltfreundlich und mehr zu empfehlen als so große Flugreisen, die oft der Umwelt mehr schaden und für die Kinder gar nicht so bedeutend sind, vielmehr aber das Prestigedenken der Eltern fördern. Gehen Sie viel lieber, viel öfters mit Ihren Kindern einfach in Wald und Feld spazieren. Zeigen Sie ihnen die verschiedenen Bäume und die Fülle der verschiedenen bunten Blumen, die Vögel, und achten Sie mal auf ihre verschiedenen Stimmen, die sie von sich geben, oder auf die bunten Insekten, oder mal an einem kleinen Wassergraben, und lassen Sie die Kinder auch ruhig mal im Wasser spielen und zeigen Sie ihnen, was dort alles so entdeckt werden kann. Und wenn Sie sich dann etwas entsprechende gute Literatur besorgen, oder auch schöne Naturbücher den Kindern schenken, ich glaube, das fördert und dient der ganzen Sache. Und wenn es ihnen gegeben ist, dass sie sogar einen eigenen Garten, so einen natürlichen Lebensraum, unmittelbar vor ihrem Hause haben, dann dient das natürlich und bereichert sehr, dort unmittelbar vor der Haustür Natur erleben zu können, und zwar das ganze Jahr über. Und da können Sie so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel, wenn Sie im Herbst den Kindern schon zeigen, dass der Baum jetzt schon wieder Knospen getrieben hat, die im nächsten Jahr dann aufgehen. Und wenn Sie dann den Winter über den Kindern zeigen, wie die Natur diese Knospen schützt, wie sie so schön eingepackt sind von schönen Schutzhüllen und wie sie sogar klebrig sind, dass auch Insekten außen nicht so dran gehen und sie auffressen. Und dann kann man beobachten, wie diese Knospen im Frühjahr oder oft im Spätwinter schon größer werden, plötzlich größer werden, obwohl es noch relativ kalt ist. Und dann, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Temperaturen steigen, wie die Knospen aufbrechen, wie sie so wunderschön die kleinen, ich sag immer so super gut verpackten Plättchen dann öffnen und herauskommen, die grünen Blätter oder dann auch die Blütenblätter. Und dass die Blüte dann oft sehr schnell blüht und sofort hat sie einen schönen Duft und Nahrung in Form von Nektar und Pollen für viele Insekten. Und das ist genau die Zeit, wenn auch die Insekten dann aus dem Winterschlaf erwacht sind und diese erste Nahrung brauchen. Das passt so schön zusammen. Und diese Insekten, die bestäuben dann diese Blumen. Und aus der Blüte, wenn sie dann verwelkt ist, bildet sich der Samen. Der Same ist wieder Nahrung für Vögel oder auch das Samenkorn für diese nächste Pflanzengeneration. Nun, ich könnte Ihnen stundenlang erzählen, wie Sie Ihre Kinder von dieser Natur begeistern können. Wir in der Familie, wir haben auch oft so kleine Wettspiele gemacht. Wir haben zum Beispiel so ein kleines Wettspiel in der Form gemacht, dass wir gesagt haben, wer im Frühjahr die erste Blüte entdeckt oder die erste Biene oder den ersten Schmetterling oder das erste Vogelnest, der hat gewonnen, der kriegt Pluspunkte. Und dann glauben Sie gar nicht, wie Ihre Kinder mit offenen Augen durch die Natur gehen, um ja jetzt der Erste zu sein, der die erste offene Blüte oder die erste fliegende Biene und so weiter sieht. Entdecken Sie so mit der ganzen Familie auch mal Dinge, die noch keiner gesehen hat. Auch das können Sie wieder wie so ein Wettspiel den Kindern mitgeben, dass mal einer etwas sieht in der Natur, was der Familie bisher ganz unbekannt war, was noch keiner gesehen hat. Sie glauben gar nicht, was Kinder alles entdecken. Oder bei uns haben wir mal so ein Spiel gemacht, im Winter, als alles verschneit war, tiefer Schnee draußen lag, aber wir haben gesehen, die Vögel waren da. Wie ernährt Gott die Vögel in diesem Winter? Und dann bin ich mit den Kindern rausgegangen und hab ihnen die vertrockneten Blütenstängel des letzten Herbstes gezeigt und hab ihnen gesagt, schaut mal, hier sind die kleinen Samenkörnchen noch enthalten und die ragen ja oft aus dem Schnee heraus und man kann auch beobachten, wie die Vögel dann an ihnen sitzen und die Samenkörner dort herausholen. Und dann habe ich selbst eine für mich begeisternde Erfahrung gemacht. Wenn wir die Blütenknospen öffneten mit den Fingern, um die Samenkörnchen herauszuholen, haben wir sehr oft festgestellt, unmittelbar neben dem Samenkörnchen hatte sich eine kleine Made versteckt, die dort überwinterte. Und dann habe ich den Kindern sagen können, schaut mal, im Samenkörnchen ist das Öl, das Fett, das die Vögel brauchen, gerade bei kalten Temperaturen. Und die kleine Made daneben, das ist das frische Eiweiß, das sie brauchen. Schaut mal, wie wunderbar der Schöpfer doch die Vöglein ernährt. Fett und Eiweiß, genau das, was sie brauchen. Auf der anderen Seite haben wir auch Kinder immer wieder begeistern können, wenn wir ihnen mal eine Eichel oder eine Kastanie gaben und gesagt haben, pflanzt sie mal in einen Blumentopf. Beobachtet, wie die Erde sich hebt, wie der Keim plötzlich herauskommt, wie ein kleiner Baum entsteht. Und wenn sie dann diesen Baum irgendwo draußen im Garten oder in der Natur, im Wald, am Wegesrand pflanzen dürfen, man kann das oft in Absprache mit dem Förster machen, der freut sich sogar, wenn man Bäume pflanzt, und die Kinder dann wissen später und immer beobachten können, wie der Baum heranwächst, und sie wissen, den hab ich mal gepflanzt, das alles gibt Bezug zur Natur. Und haben sie auch nicht gleich eine Angst, wie leider viele Eltern auch, wenn Kinder mal eine Spinne in ihrem Zimmer oder irgendetwas haben wollen. Ich möchte Ihnen aus der eigenen Familie mal ein Beispiel erzählen. Unser Junge entdeckte an seinen Kakteen, die er am Fensterbrett stehen hatte, in seinem Zimmer eine schöne große Spinne. Und er hatte einen Bezug zu ihr und er beobachtete sie, wie sie dort ihre Fäden zog und ihre Netze gespannt hat. Er hatte oft kleine Mücken und Fliegen sogar ins Netz geworfen und dann gesehen, wie sie sich draufgestürzt hat und diese Beute dann für sich genommen hat. Und damit ja keiner die Spinne vertreibt, hat er sogar ein Schild drunter geschrieben. Er hatte sie Egon genannt und hat geschrieben, hier wohnt Egon, bitte nicht stören. Aber als seine Mutter dann eines Tages dort Staubgewicht hatte, sie war so eifrig mit der Arbeit beschäftigt, sie hatte, bevor sie das Schild gelesen hat, schon das ganze Spinnennetz weggewischt. Und der Junge kam dann mittags aus der Schule und war ganz enttäuscht und sagte, Mutti, ich hab doch extra dran geschrieben, dass hier Egon wird. Und jetzt hast du alles kaputt gemacht und ich kann Egon nicht mehr finden. Wo ist er hin? Er war wirklich enttäuscht. Man sah, ihm war ein Stück von dieser begeisternden Naturbeobachtung weggenommen worden. Wir hatten auch immer ein Aquarium in der Wohnung mit einem schön und sinnvoll eingerichteten Aquarium. Auch da können Sie sich selbst in eine enge Wohnung ein kleines Stück Natur hereinholen, wo Sie auch wirklich Kinder schon in jungen Jahren mit begeistern können. Aber bitte, ein Aquarium, da meine ich nicht ein rundes Glas, in dem so ein Goldfisch einen ganzen Tag einsam im Kreis herumschwimmen muss. Das sehe ich mehr als Tierquälerei an, sondern wirklich ein lebendiges Aquarium, naturnah gestaltet. Es müssen keine teuren Fische sein, es können sogar einheimische, einfache Arten sein, die leicht zu halten und zu pflegen sind, die in einem möglichst natürlichen Lebensraum gehalten, geben so viel Anlass zur Beobachtung, dass man sich gar nicht daran satt genug sehen kann. Und wenn Sie einen eigenen Garten haben, dann machen Sie auch mal Folgendes. Geben Sie Ihren Kindern, wenn Sie ein gewisses Alter erreicht haben, auch mal ein Stück eigenes Land in Ihrem Garten, das Sie selber bebauen dürfen. Sie glauben gar nicht, was das für Kinder bedeutet. Es stärkt unwahrscheinlich ihre eigene Verantwortung, denn es ist ja jetzt ihr Garten, den sie bearbeiten dürfen, wo sie Verantwortung tragen. Es fördert ihr Selbstbewusstsein. Und dann im Garten muss ja gearbeitet werden, man muss ja hacken und graben und säen und jäten und gießen und so weiter. Das wird aber von den Kindern in dem Alter nicht als Arbeit, sondern als Spiel empfunden. Sie machen es oft gerne und dann lernen sie so auf spielerischem Wege auch ganz praktische handwerkliche Geschicklichkeit. Auch das ist wichtig für die Entwicklung eines jungen Menschen. Und sie lernen auch Verantwortung in der Weise, denn sie werden bald merken, wer einmal etwas ernten will, der muss vorher säen. Und er muss das Gesäte auch sehr gut pflegen bis zur Ernte, sonst kann er nicht ernten. Das heißt, er muss verantwortlich sich einsetzen. Und er muss auch Fachkenntnisse und Wissen haben. Das heißt, er muss lernen, alles richtig zu machen, sonst wird er keinen Erfolg haben. Das heißt, er wird einen Hunger entwickeln, möglichst viel Wissen sich anzueignen, was wieder nur zum Vorteil ihres Kindes ist. Er wird auch lernen, Geduld und Hoffnung zu haben. Denn von Saat bis zur Ernte ist oft eine lange, lange Zeit und Kinder sind ungeduldig. Ich kann mich erinnern, Kinder haben heute eine Erbse oder irgend Saatkörner in die Erde gelegt. Morgens früh als erster war der Gang wieder in den Garten. Sie wollten schauen, ob schon etwas herauskommt aus der Erde. Und das dauert doch oft viele Tage, je nach Temperatur, bis der Keim dann aus dem Erdboden hervorschaut. Das heißt, sie müssen lernen, Geduld zu haben. Kinder können sich auch unwahrscheinlich im Garten begeistern. Es kann ihnen zur Freude, zur Erfüllung helfen. Was glauben Sie, wenn Kinder 4-5 Mal geschaut haben, bis das Samenkorn nun endlich aus der Erde herauskommt? Wenn dann der Keim kommt, sie ihn das erste Mal entdecken, sie sind begeistert. Sie laufen ins Haus und sagen, Mutti, Papa, schau mal, jetzt kommt die kleine Pflanze, die ich gesät habe. Und da muss Papa gucken und muss auch staunen, wie sich da etwas tut. Das ist etwas, was Kinder brauchen. Aber dann kann es auch passieren, eines Tages kommt der Kleine ganz traurig ins Haus und sagt, Papa, jetzt ist eine Schnecke und hat die ganze Pflanze abgefressen. Auch das ist natürlich, das gehört zu dem Leben mit hinzu, aber hier lernen unsere Kinder dann auch mit Enttäuschungen, mit Niederlagen, mit Problemen des Lebens auf ganz natürliche Weise fertig zu werden. Und sie lernen auch Ausdauer. Bis man ernten kann, muss man immer wieder Unkraut jäten. Das Unkraut wächst oft besser als die eigentliche Kulturpflanze. Es muss vielleicht gegossen werden, es muss gelockert werden. Ausdauernd muss man arbeiten, wenn man gute Früchte ernten will. Man kann das den Kindern auch so schön deutlich machen. Aber sie lernen das ja hier nicht unter Zwang, sondern auf eine begeisternde, spielerische Art. Und sie lernen auch Fürsorge oder Vorsorge für die Pflanzen zu treiben. Sie lernen das Gießen, das Düngen oder Anbinden. Sie lernen auch den Umgang mit dem Wetter. Es kann immer mal wieder einen Frost geben oder mal eine längere Hitze- oder Trockenperiode. Auch mit diesem Kampf und Leid des Lebens lernen sie hier ganz natürlich viel einfacher und fast spielerisch fertig zu werden. Und dann zum Schluss wird das Ganze gekrönt durch die Ernte, durch den großen Erfolg. Und auch Kinder, junge Menschen, die sich entwickeln, die brauchen Erfolg, die brauchen Anerkennung. Und wie sind sie dann stolz, wenn es mittags dann die Kartoffeln gibt, die sie selber im Garten gepflanzt und geerntet haben. Das stärkt ihr Selbstvertrauen, das macht sie zu Persönlichkeiten. Und auch mit den ganzen Umweltproblemen, mit der Chemie im Garten, kann man ihnen während des Sommers erklären und zeigen, wie es auch gefährlich sein kann, diese chemischen Mittel einzusetzen, wie man aber auch auf biologischem Wege ganz gesunde Nahrung sich heranziehen kann, so ganz im Einklang mit der Natur. Und selbst gezogenes Gemüse wird dann in der ganzen Familie oft begeistert gegessen. Und selbst Gemüsearten, die Kinder so gar nicht mögen, aber ihr eigenes Produkt, was sie im Garten geerntet haben, das essen sie durchweg mit Freuden. Oder denken wir an die eigenen Blumen, die sie im Garten anbauen und dann einen Blumenstrauß, den sie so im Garten ernten können und dann der Mutter, meinetwegen zum Muttertag, überreichen dürfen. Da nehmen sie dann so richtig innerlich teil an dem, was sie da tun. Sie lernen also, um es abschließend zu sagen, den Schöpfer in seiner Größe, in seiner Allmacht ganz nah kennen. Sie staunen über die Werke des Schöpfers. Das hält sie demütig und bescheiden. Und sie werden auch von daher sehr leicht zum Mittelpunkt der Schöpfung, zu Jesus, dem Sohn Gottes, zu führen sein. Und so lernen sie ihn kennen. Und so haben sie alles, was sie zum Leben brauchen, für Zeit und Ewigkeit, Für Geist, Seele und Leib ist gesorgt. Ihre Kinder werden Persönlichkeiten werden, die vor dem Leben und vor der Zukunft sich nicht zu fürchten brauchen.